Einen wunderschönen guten Abend. Ich sage euch mal am Anfang überhaupt, wer ich bin. Also manche von euch habe ich schon gesehen, manche noch nicht und ihr vielleicht mich auch noch nie. Ich bin EC-Jugendreferent, komme aus dem schönen Werdau. Gibt es jemanden, der aus Werdau kommt? Nee, auch nicht schlimm. Aber Werdau ist schön, da lässt sich's leben, das liegt in der Nähe von Zwickau. Und da lässt sich's vor allen Dingen schön leben, weil da auch meine Familie lebt. Ich habe eine ganz liebe Frau zu Hause und 3 kleine Kinder, sind auch manchmal wie so kleine Schafe. Genau. Unglaublich krass, wie kreativ ihr seid und wart. Wer ja alles so nach vorne gekommen ist, was ihr alles für interessante Kostüme anhattet. Unglaublich spannend. Wisst ihr was? Gott selbst ist unglaublich kreativ. Gott ist kreativ und er zeigt seine Kreativität dir gegenüber, indem er dir zeigt, wie groß seine Liebe ist. Weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie kreativ Gott dir seine Liebe zeigen will. Er tut es auf so unterschiedliche Arten. Der größte Liebesbeweis ist am Kreuz zu finden. Du wirst in deinem Leben keinen größeren Liebesbeweis finden als am Kreuz, weil dort Gott seinen Sohn gegeben hat, um dich zu retten. Das ist die Wahrheit. In Christus bist du gerettet. In Christus bist du geliebt. Und jetzt gibt's auch ein Problem dabei. Wenn das die Wahrheit ist, könnte man das einfach abnicken und sagen, okay, jetzt haben wir's, oder? Ist auch irgendwie klar. Es gibt allerdings jemand, der ein großes Interesse daran hat, dass du die Wahrheit in Christus nicht findest. Und wenn du sie hast, sie schnellstmöglichst wieder verlierst. Und das ist nicht irgendjemand, sondern wir sehen's hier nochmal. Das ist der Wolf im Schafspelz. In der Anmoderation schon gut gesagt, er ist besser bekannt als der Teufel. Wir wollen heute über den Teufel reden. Ich weiß, das ist kein romantisches, einfaches Thema, aber glaubt mir, es ist unglaublich wichtig, dass wir darüber reden. Wenn nicht hier, wo dann? Paulus spricht nämlich mal über den Teufel und er sagt Folgendes über ihn. Ich sage nur Vers 11. Paulus sagt im 2. Korinther, auf dass wir nicht überlistet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Das sagt Paulus. Paulus sagt uns, also damit meint er Christen, uns ist nicht unbekannt, welchen Plan, welche Gedanken und welchen Sinn der Teufel hat. Stimmt das? Wenn du sagst, ja, ich gehöre zu Jesus, weißt du, was der Sinn und der Plan des Teufels ist? Wenn wir heute Abend mal in Chemnitz reingehen würden und würden eine Umfrage machen und würden einfach mal die Leute anquatschen und sagen, ey, was denkst du, wer der Teufel ist? Was würde dabei rauskommen? Was würdest du denken, was würden Menschen in Chemnitz und in deinem Dorf, wo du so herkommst, sagen, was ist der Sinn des Teufels? Denk mal drüber nach. Überleg mal, was ist für dich sogar eine Definition von Teufel? Wer ist das? Und was führt am Schilde? Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und habe einfach mal bei Google Teufel eingegeben. Und habe dann auf Bilder geklickt und wollte mal gucken, was sind denn so die gängigen Bilder, die den Teufel symbolisieren. Ich habe sie euch mitgebracht. Also, das erste Bild ist das. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, oder? Teufel, ganz klassisch, wenn man versucht, ihn bildlich darzustellen, dann sieht er ganz oft so aus. So ein Spitzbart, rot natürlich im Gesicht. Dann hast du die Hörner auf beiden Seiten auf dem Kopf. Das klassische Bild des Teufels. Gibt aber noch mehr Vorstellungen über den Teufel. Das nächste ist so ein kleines Mädel, was eben solche Teufelshörner auf dem Kopf hat und dann so einen Dreizack in der Hand hat. Da wird Teufel irgendwie als so was Niedliches dargestellt. Ne, da können wir uns verkleiden zu Fasching. Das ist irgendwie so was Kuschliches, irgend so was, ja, was du eben dich verkleiden kannst. Dann, sowas ist auch eine Vorstellung von Teufel, ist irgendwie sowas Anrüchiges, ne? Irgend so was Reizvolles, was dahinter steht. Nächstes Bild. Für alle Technikliebhaber, wer mag von euch Technik? Okay, ihr kennt das wahrscheinlich. Das sind Kopfhörer der Firma Teufel. Es gibt viele gute Anbieter, wenn es um Lautsprecher geht. Teufel, würde ich sagen, ist auch eine richtig gute Marke. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem gesprochen, der hatte den Auftrag, für seine Gemeinde neue Lautsprecher zu besorgen. Naja, und da dachte ich halt, komm, wir holen uns mal ein bisschen gute Qualität. Teufel bietet so ein paar gute Lautsprecher an. Und dann hat er die bestellt und dann standen die alles im Gottesdienstraum. Und dann kamen die Ältesten und haben das gesehen und naja, er durfte wieder alle zurückschicken. Das wäre auch mal interessant, die Frage, ne? Darf man als Christ, darf man als Gemeinde Gottes eine Firma mit Namen Teufel mit sich tragen? Ist das erlaubt oder nicht? Das können wir mal dann Mittagsabend, Essen, Pause klären. Ich habe noch eins. Wer mag von euch Fußball? Okay, für alle Fußballer unter euch. Vielleicht kennt ihr das. Das ist das offizielle Maskottchen von, wer weiß es? Ey, ich höre vieles, aber nichts Richtiges. Fast. Da hinten kam's. Erster FC Kaiserslautern. Das ist das offizielle Maskottchen. Der erste FC Kaiserslautern nennt sich auch selbst die Roten Teufel. Und auch das Maskottchen verkleidet als Teufel. Also das sind mal so ein paar Vorstellungen, die unsere Gesellschaft vom Teufel hat. Paulus sagt, auf dass wir nicht überlistet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Meine These lautet, viele, viele Menschen da draußen, die Jesus überhaupt nicht kennen, die die Bibel überhaupt nicht kennen und sogar viele, viele, viele Christen haben keine Ahnung, wer der Teufel ist und was er im Sinn hat. Und genau deshalb will ich mit euch darüber reden. Falls du dich auch schon mal gefragt hast, wer ist der Teufel, was hat er im Sinn und was hat das mit meinem Leben zu tun? Wir schauen uns eine Bibelstelle an, die du vielleicht noch gar nicht so häufig angeschaut hast, die aber unglaublich spannend in dem Zusammenhang ist. Wenn du eine Bibel hast, hol sie raus, du darfst dein Handy nehmen, ganz entspannt, hier vorne wirst du es auch gleich sehen. Wir schauen uns heute Offenbarung 12 an. Offenbarung Kapitel 12, wir werden so ein paar Verse uns anschauen. Ich nehme euch da Stück für Stück mit an die Hand, weil es auf den ersten Anhieb gar nicht so leicht so verständlich ist. Also, Offenbarung 12, vielleicht noch der Satz zuvor. Ich glaube, Offenbarung 12 ist ein unglaublich wichtiges Kapitel. Wenn du Offenbarung 12 verstehst, verstehst du die ganze Offenbarung. Und wenn du die ganze Offenbarung verstehst, verstehst du viel, viel mehr über die Bibel. Wir fangen mal an mit den ersten beiden Versen in Offenbarung 12. Da heißt es, es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Also, wir hören hier von Johannes. Johannes, der die Offenbarung schreiben darf, er bekommt Visionen, er bekommt Bilder von Gott und formuliert sie dann, schreibt sie auf. Und hier bekommt er wieder ein Bild. Er darf in den Himmel blicken und in dem Moment, wo Johannes in den Himmel blickt, sieht er ein großes Zeichen. Und das große Zeichen ist eine Frau. Und diese Frau ist nicht irgendeine Frau, sondern eine hochschwangere Frau. Also sie hat wirklich schon einen richtig kugelrunden Bauch dran. Sie liegt in den Wehen und ist kurz davor, ein Kind zu gebären. Und das ist ja schon herausfordernd genug für eine werdende Mutter. Hier kommt jetzt aber noch ein Fakt hinzu, der das Ganze unglaublich kompliziert, ich würde sogar sagen dramatisch macht. Wir lesen mal weiter. Im Vers 3 und 4 erfahren wir Folgendes. Es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Also, was passiert hier? Die Frau, die da gerade dabei ist, im Kreißsaal ihr Kind zu bekommen, ist nicht allein in diesem Raum. Es befindet sich noch ein großer roter Drache dabei. Der ist allerdings nicht da, um die werdende Mama zu motivieren und sagen, du schaffst das, du kriegst das hin. Und auch nicht aus Sensationsgeilheit, ey, Schwangerschaft, Geburt, wollte ich schon immer mal mit angucken. Nein, deswegen ist er nicht da, sondern er ist da, um, wenn die Mutter, die werdende Mutter das Kind kriegt, dass der rote Drache kommen kann und das Kind fressen kann. Also ein unglaublich martialisches Bild, was uns hier vorgestellt wird. Und ich würde gerne an der Stelle mit euch innehalten. Es ist ein Bild, was uns hier gezeigt wird. Und es ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe zu verstehen, was das Bild eigentlich bedeutet. Johannes und vor allen Dingen Gott will uns damit was ganz, ganz Wichtiges sagen. Wir gucken uns mal die drei Personen an, um zu verstehen, wer dahinter steht und was es bedeutet. Wir fangen am besten mit dem Kind an. Das Kind, was geboren wird, wird nämlich in Vers 5 noch ein bisschen genauer vorgestellt. Sie gebar einen Sohn, also jetzt kriegt sie das Kind tatsächlich, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Wichtige Regel fürs Bibellesen, wenn du so einen Vers hast, wo du keine Ahnung hast, was es bedeutet, ganz häufig erklärt die Bibel sich mit sich selbst. Es lohnt sich also, in den restlichen Teilen der Bibel zu gucken, wo kommt das schon mal vor? Und tatsächlich, im Psalm 2 findest du genau dieses Thema, wo davon berichtet wird, dass Salomo den Thron besteigt. Also Salomo wird König, er wird eingesetzt. Und da werden diese Sätze, die ihr hier lesen könnt, über ihn berichtet. Es wird davon berichtet, dass Salomo unglaubliche Macht haben wird über die ganze Welt. Das steht im Psalm 2. Und spätestens da muss man stocken, weil, warte mal, Salomo, der war König über Israel, der hatte extrem viel Macht, aber er war niemals König über die ganze Welt. Von daher, Psalm 2 handelt nicht nur von Salomo, sondern es muss über ihn hinausgehen. In Psalm 2 ist die Rede von dem Maschiach, von dem Messias, der kommen soll. Und das kann letztendlich nur einer sein. Psalm 2 und dieser Vers, Offenbarung 12, Vers 5, spricht von dem Messias, lateinisch Christus, Christos. Das ist kein geringerer als Jesus Christus selbst. Also das Kind, was da geboren wird, ist Jesus Christus selbst. Die erste Person haben wir. Die zweite Person, die Mutter. Wer ist die Mutter? Könnte man sagen, ist eigentlich ganz einfach. Ne? Wer ist denn die Mutter von Jesus? Naja, Maria, ne? Die Jungfrau Maria. Das ist ganz häufig eine Idee, die gesagt wird, ja, ist ja logisch, dass es die ist, aber ich würde sagen, das stimmt nicht. Es liegt natürlich nahe, dass es die Mutter von Jesus ist, aber diese Frau hier, die hier im Kapitel 12 beschrieben wird, die wird dann selbst noch verfolgt werden. Maria wurde aber selbst nicht verfolgt, von daher passt Maria als Mutter nicht. Manche sagen, dass es bei der Mutter sich um die christliche Gemeinde handelt, also um alle die, die an Jesus Christus glauben. Und das wird damit begründet, dass gesagt wird, man nennt es die sogenannte Stellvertretungslehre. Die Stellvertretungslehre besagt, dass alle Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, jetzt nicht mehr an Israel gehen, sondern auf die Christen übergehen. Und da würde ich sagen, das stimmt nicht, da kann ich nicht mitgehen. Ja, viele Verheißungen für die Juden zählen auch den Christen, aber es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, den Israeliten, das ist jetzt egal, die Verheißungen zählen den Christen allein. Das kann nicht sein. Von daher auch die Christen sind nicht die Mutter. Es gibt nur eine Möglichkeit meines Erachtens, was die Frau bedeutet, wer sie ist. Wir lesen, ich lese nochmal Vers 1, da wird die Frau nämlich beschrieben. Es erschien ein großes Zeichen im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Also wieder viele Bilder, um zu beschreiben, wer die Mutter ist. Vielleicht erinnern sich manche von euch, dieses Bild, was hier beschrieben steht, gibt es schon mal im Alten Testament. Hat jemand eine Idee, wo diese Bilder im Alten Testament vorkommen? Irgendwo habe ich es gehört. Josef, genau. Josef, richtig. Weißt du noch, was genau da war? Ganz genau so ist das. Also, hier nochmal ein Bild. Jetzt haben wir es. Von Josef, ne, der träumt von diesen 12 Sternen. Das sind seine 11 Geschwister und er. Und dann Vater und Mutter als Mond und Sonne. Und alle werden sich vor ihm verneigen. Der Jakob, sein Vater, interpretiert den Traum. Und er weiß sofort, was damit gemeint ist. Jakob wird auch genannt Israel. Von daher, es ist liegt eigentlich auf der Hand. Die Mutter hier in Offenbarung 12 ist Israel. Israel. Und das macht auch nur Sinn, weil Jesus Christus war Jude. Er ist aus den Juden herausgeboren worden. Das Heil kommt aus den Juden. Das heißt, wir fassen mal zusammen, die Mutter Israel und das Kind Jesus Christus. Und die dritte Person, die ist ganz, ganz einfach. Offenbarung 12, Vers 9. Es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Also der Drache ist niemand Geringeres als der Teufel, der die ganze Welt verführt. Lasst uns mal anschauen, was der Teufel überhaupt hier macht. Lasst uns den Drachen mal genauer anschauen. Wir haben vorhin über ihn schon gelesen, dass sein Schwanz den dritten Teil der Sterne des Himmels hinwegfegte und sie auf die Erde warf. Sterne, wenn du das in der Bibel liest, ist ganz häufig ein Zeichen für Engel. Übersetzt heißt das, der Teufel hat einen dritten Teil, also ein Drittel aller Engel auf die Erde geworfen. Das erfahren wir hier über den Teufel. Die große, große Frage ist, wann ist das passiert? Wann hat der Teufel ein Drittel der Engel auf die Erde geworfen? Und dann natürlich von Vers 9 selbst, wann wurde der Teufel selbst auf die Erde geworfen? Das ist ein heikles Thema, weil da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Ich sage euch mal das, was ich denke, was richtig ist. Es gibt viele bekannte Theorien, ich nenne euch die, die ich am sinnvollsten finde, die sogenannte Lückentheorie. Die Lückentheorie, die besagt, dass der Teufel und ein Drittel der Engel am Anfang der Schöpfung auf die Erde geworfen wurde. Am Anfang der Schöpfung. Und das ist eine ganz bekannte Theorie. Ich finde, die liegt auch sehr nahe, weil ganz am Anfang, 1. Mose 1, da heißt es ja, die Erde war wüst und leer. Wüst und leer, das steht im Hebräischen Tohu Wabuhu. Also die Erde war wüst und leer, die Erde war Tohu Wabuhu. Wenn du dir den Grundtext aber genau anschaust, steht dort da, die Erde wurde wüst und leer. Also sie war nicht immer wüst und leer, sie wurde wüst und leer. Gott sagt aber durch Jesaja 45, dass es nicht sein Plan ist, dass die Erde wüst und leer ist. Von daher kann man sich die Frage stellen, warum wurde die Erde wüst und leer? Naja, die Antwort liegt darin, dass genau in diesem Zusammenhang der Teufel und ein Drittel der Engel auf die Erde geworfen wurde. Und dann heißt es ja eben hier in diesem 1. Mose Vers 2, die Erde wurde wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Ja, welche Finsternis lag denn auf der Tiefe? Die Finsternis ist ein Bild für den Teufel, für den Widersacher, für den Satan. Lukas 22 heißt zum Beispiel mal, dass Jesus die Macht der Finsternis gebrochen hat. Er hat die Macht des Teufels gebrochen. Und das macht auch unglaublich Sinn, weil am Anfang der Schöpfung betritt ja dann der Teufel die Bildoberfläche. Der ist ja dann mit da bei Adam und Eva, als sie versucht werden. Warum ist er denn da? Naja, weil er eben auf die Erde geworfen wurde. Und jetzt wird es ganz entscheidend. Vielleicht hast du bis jetzt noch so ein bisschen geschlafen, bist recht müde, bist irgendwie in deinen Gedanken noch bei den lustigen Schafen, die hier vorne standen, wo auch immer. Jetzt ist es wichtig zuzuhören, weil ich möchte euch ein System des Teufels erklären, vorstellen, was dir helfen wird, ihn besser zu verstehen und dann damit umzugehen. Also, Adam und Eva sündigen. Und Gott sieht das, er kriegt das mit. Und alle, die daran beteiligt sind, Adam, Eva und der Teufel, werden zur Rechenschaft gezogen. Sie bekommen alle eine Konsequenz dafür. Und wir lesen uns mal durch, was die Strafe für den Teufel ist. Er ist der Erste, der seine Strafe von Gott erhält. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht von allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Und auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und dann heißt's, und das ist der Kernvers, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieser Vers 15 ist ein Schlüsselvers. Warum? Lass uns das nochmal genau angucken, was hier im Vers 15 steht. Also, Gott sagt, dass die Strafe für den Teufel sein wird, dass er Feindschaft setzen wird zwischen dir, also dir, heißt Teufel. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, dem Teufel, und der Frau. Wer ist die Frau? Das haben wir gerade rausgefunden, Offenbarung 12. Die Frau ist Israel. Gott wird Feindschaft setzen zwischen dem Teufel und Israel. Zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Naja, wer ist denn der Same der Frau? Auch das haben wir in Offenbarung 12 gelesen. Es ist der Messias, Maschiach, der Christus, Jesus Christus, der kommen soll, um die Welt zu retten. Das heißt, Gott setzt Feindschaft zwischen dem Teufel und Israel und zwischen dem Teufel und Jesus Christus. Und dann heißt es, er würde den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er würde den Kopf zertreten, der Same der Frau, also Jesus Christus, der Messias, wird den Kopf des Teufels zerbrechen. Einfacher formuliert, Jesus Christus wird den Teufel endgültig besiegen. Er wird ihn töten. Und du, der Teufel, wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist die Verheißung, das ist der Fluch, den der Teufel hier erfährt. Das ist seine Zukunft, seine Perspektive. Er hört, er wird noch ziemlich viel Schaden anrichten. Er wird Krieg führen gegen Israel. Er wird Krieg führen gegen Jesus Christus. Und er wird sterben. Er wird verlieren. Und jetzt versuchen wir uns mal ganz kurz in die Position des Teufels hineinzuversetzen. Wenn du gesagt kriegst, dass du eines Tages sterben wirst, dass das der Fluch ist, dass egal was du tust, dein Kopf zerbrochen wird. Was wirst du tun? Es ist ganz einfach, was du tun wirst. Du wirst versuchen, den zu töten, der dich töten will. Er hört hier, der Same der Frau, der Messias, wird ihn eines Tages töten. Also, logisch, was versucht er? Er versucht, den Messias selbst zu töten, damit er ihn nicht töten kann. Und, ganz wichtig, es gibt noch einen Schritt zuvor. Was kann er noch zuvor tun? Er kann versuchen, dass der Messias überhaupt nicht geboren wird. Versteht ihr? Wenn ich als Teufel dafür Sorge tragen kann, dass der Messias gar nicht auf die Welt kommt, dann kann er mich auch nicht töten. Und genau das ist der Sinn und genau das ist der Plan des Teufels im gesamten Alten Testament. Der Teufel steht immer wieder auf und versucht, alles daran zu setzen, dass der Messias niemals geboren wird. Wir könnten jetzt Stunden hier zusammensitzen und jede Seite im Alten Testament durchgehen. Und wir könnten erklären und verstehen, warum so viel Mist passiert. Es ist immer wieder der Plan des Teufels zu verhindern, dass der Messias zur Welt kommt. Ich mache ein Beispiel. Abraham. Abraham ist ja nicht irgendjemand, sondern es ist der Stammesvater von Israel. Gott kommt zu Abraham und sagt, Abraham, du sollst gesegnet werden. Ich will dich segnen und durch dich soll die ganze Menschheit gesegnet werden. Der Teufel, der hört das. Der weiß jetzt, warte mal, die ganze Welt soll durch Abraham gesegnet werden. Die Welt kann nur gesegnet sein, wenn es den Teufel nicht gibt. Also weiß der Teufel, Abraham ist die Person, aus der der Messias hervorgehen wird. Also, was macht er? Er versucht zu verhindern, dass der Messias aus dieser Linie hervorkommen kann. Und sein Plan ganz praktisch, er sorgt dafür, dass Abraham und seine Frau Sarah keine Kinder bekommen können. Sarah kann keine Kinder bekommen. Es ist der Versuch des Teufels zu verhindern, dass daraus der Messias entsteht. Und es scheint so, als wenn sein Plan aufgeht. Aber, und das ist wichtig festzuhalten, Gott ist größer. Gott ist immer größer. Bei all dem, was wir jetzt gerade über den Teufel reden, darfst du wissen, Gott ist immer größer. Er hat immer das letzte Wort. Und er sorgt dafür, dass Sarah doch Kinder bekommen kann, sodass der Messias aus dieser Linie doch wieder hochkommen kann. Dann schau mal zu den Königen im Alten Testament. Ich habe mich so oft gefragt, warum sind die so blöde? Also Gott sagt, ich bin euer Gott und ihr sollt mich allein anbeten. Und dann kommen die Könige daher, die das ja wirklich täglich lesen und rezitieren, die das wirklich mit Muttermilch aufsaugen und dann wenden sie sich doch wieder anderen Göttern zu. Du denkst ja, warum macht ihr das? Es ist der Versuch des Teufels zu verhindern, dass der Messias, dass dieser davidische König aus dieser Linie entstehen kann. Der Teufel ist listig, er versucht das zu verhindern, aber, und das macht das Neue Testament ja dann deutlich, es funktioniert nicht. Der Messias wird geboren. Davon haben wir ja auch gerade Offenbarung 12 gelesen. Die Frau gebärt das Kind. Also versucht er jetzt, dieses Kind zu fressen. Er versucht, Jesus Christus zu vernichten. Und da könnte man wieder verschiedene Situationen heranführen. Ne? Er versucht ihn in der Wüste, gibt ihm Lügen dort rein, sagt, ey, wenn du das und das machst, dann kriegst du das. Viele verschiedene Situationen. Und dann kommt der Höhepunkt am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus stirbt tatsächlich. Jesus Christus wird umgebracht. Und es scheint so, als wenn der Teufel gesiegt hat, als wenn Jesus verloren hat, als wenn der Messias tatsächlich tot ist. Aber was für alle Menschen aussieht wie der größte Verlust, was aussieht wie eine Niederlage für Jesus Christus, ist in Wirklichkeit der größte Sieg von Jesus, weil er stirbt und wieder aufersteht und die Macht des Todes, die Macht des Teufels bricht. Das hat Jesus Christus getan. Und dann heißt es ja in Offenbarung 12, dass dieses Kind den Himmel hochfährt. Also Himmelfahrt von Jesus Christus. Jesus ist nicht mehr zugänglich. Der Teufel kann Jesus nicht mehr vernichten. Also, was tut er jetzt, als er merkt, dass er Jesus Christus nicht beseitigen kann? Er stürzt sich auf alle, die es irgendwie im entferntesten Sinne mit Jesus Christus zu tun haben. Hier wird dann berichtet ab Vers 6, das lesen wir jetzt nicht, aber ihr hört's, dass die Frau jetzt selbst vom Teufel verfolgt wird. Der Teufel ist rasend wütend und er versucht, die Frau zu kriegen, weil er Jesus Christus nicht kriegen kann. Das ist dieser Mechanismus des Teufels. Und es ist so unglaublich wichtig, diesen zu verstehen. Weil wenn du das verstehst, dann verstehst du in der Tiefe, warum die Juden bis heute noch verfolgt werden. Du verstehst im Kern, was Antisemitismus ist. Du verstehst, was da gerade im Gazastreifen, was in Israel abgeht. Es ist kein menschlicher Ursache, die dahinter steht, sondern es ist zutiefst eine finstere Macht, die dahinter steht. Der Teufel will, dass es keinen Juden mehr gibt, weil er den Messias nicht mehr kriegen kann. Früher nicht, jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Der Teufel weiß genau, er hat nicht mehr lange und er ist rasend wütend. Offenbarung 12 beantwortet die Frage, warum es immer wieder zur Verfolgung kommt. Für Jesus Christus, vor allen Dingen aber für die Juden und dann werden selbst noch die genannt, die zu Jesus Christus gehören. Damit sind wahrscheinlich Juden gemeint, die Jesus angenommen haben in ihrem Leben. Der Teufel ist schon immer hinter allem her gewesen, was irgendwie mit dem Messias zu tun hat. Er ist wütend, er ist zornig. Das ist die Strategie des Teufels. Er versucht zu vernichten, er versucht zu zerstören. Und ich würde gerne jetzt mit euch anschauen, wie er das genau macht. Es gibt diese Strategie des Teufels, die wir verstehen dürfen. Offenbarung 12 geht nämlich noch weiter. Wir lesen die Verse 7 bis 9. Es ist jetzt wie so ein Szenenwechsel, aber ein ganz wichtiger. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und er siegte nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Also, hier wird uns ein Kampf beschrieben im Himmel, der stattfindet. Und die Gegner auf beiden Seiten sind auch klar. Auf der einen Seite ist es Michael, der Erzengel Michael, ein ganz besonderer Engel, der eine gehobene Stellung hat unter den Engeln. Und auf der anderen Seite der Teufel. Beide kämpfen gegeneinander. Im Himmel ist nicht Platz für beide Seiten. Einer muss raus und es kommt zum Kampf und es kann nur einen Sieger geben. Und das ist Michael. Michael gewinnt diesen Kampf und der Teufel fliegt aus dem Himmel. Ich muss euch kurz noch was zum Verständnis erzählen, damit ihr das ein bisschen besser einordnen könnt. Ehrlicherweise habe ich euch vorhin nur die Hälfte der Wahrheit erzählt. Meiner Meinung nach gibt es genau zwei Situationen, wo der Teufel auf die Erde geworfen wurde. Die erste Situation haben wir uns vorhin angeschaut. Am Anfang der Schöpfung fällt er auf die Erde und das habe ich vorhin nicht verraten, er hat noch gewisse Privilegien. Und diese lauten, er hat noch Zugang zum Himmel. Im Alten Testament ist es so, dass der Teufel zwar auf der Erde ist, aber er kann noch in den Himmel. Das siehst du beispielsweise in Hiob. Da hat er Zugang zum Himmel. Gott redet mit ihm dort. Es gibt noch eine zweite Situation, und das ist das, die jetzige, die wir jetzt gerade lesen, wo der Teufel endgültig auf die Erde geworfen wurde. Nämlich in dem Moment, wo Jesus Christus stirbt und wieder aufersteht und die Macht der Sünde und die Macht des Teufels bricht, da fällt der Teufel endgültig auf die Erde und er hat keinen Zugang mehr zum Himmel. Das ist wichtig zum Verständnis. Was macht der Teufel aber eigentlich im Himmel? Was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Hier steht ja das Wörtchen für Teufel, da steht Satan. Satan ist ein hebräisches Wort. Man kann es auf Deutsch übersetzen mit Verkläger. Das ist die deutsche Übersetzung von Satan. Verkläger. Er ist der Verkläger. Und das ist genau das, was der Teufel Tag und Nacht im Himmel getan hat. Er klagt an. Er ist der Staatsanwalt, der ununterbrochen vor Gott, der Richter ist, steht und sagt, ey Gott, guck dir mal die ganzen Menschen dort an. Guck sie dir mal an. Das sind alles Sünder, alles Menschen, die es nicht hinkriegen, die jeden Tag Mist machen, die schlechte Gedanken haben, die dir nicht treu sind, die lügen, die stehlen, die klauen, die morden, was auch immer. Gott, in deinem Wort steht, dass jeder, der sündig ist, den Tod verdient. Also Gott, jetzt leg mal los, töte die mal alle. Das ist der Teufel. Er klagt dich und mich jeden Tag vor Gott an. Er klagt dich an und sagt, so wie du bist, hast du den Tod verdient. Und das Problem ist, er hat ja recht, weil das sagt ja das Wort Gottes. Der Sünde soll ist der Tod. Wer sündigt, muss sterben. Der Teufel hat also gar nicht Unrecht mit dem, was er sagt. Er liegt den ganzen Tag Gott in den Ohren. Und jetzt hört euch mal an, wie Gott darauf reagiert. Die Reaktion von Gott, als der Teufel vor seinem Thron steht und sagt, ey Gott, jetzt kümmere dich mal drum, töte die alle. Die Reaktion lesen wir in den nächsten beiden Versen. Ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Was ist hier passiert? Ich drücke es ganz einfach aus. Der Staatsanwalt, der Teufel, hat seinen Job verloren. Er ist arbeitslos geworden. Es bringt nichts mehr für ihn, den Menschen anzuklagen. Immer wenn er vor Gott steht und uns Menschen anklagt, wird er nicht mehr gehört. Woran liegt das? Es liegt nicht daran, dass der Teufel irgendwie keinen Grund mehr hätte anzuklagen, weil die Menschen irgendwie besser geworden sind. So, dass Menschen jetzt eben nichts Falsches mehr machen und der Teufel keine guten Argumente mehr hat. Nein, daran liegt's nicht. Das, was sich jetzt geändert hat, ist, du und ich, der Mensch, hat jetzt einen Anwalt. Einen guten Anwalt. Ich würde sogar sagen, den besten Anwalt. Es ist immer gut, einen guten Anwalt zu haben. Also wenn du das mal so liest, wie manche Stars so irgendwelchen großen Mist bauen und dann denkst du, ah ja, da kriegen die eigentlich locker 30 Jahre Haft. Und dann haben die aber viel Geld und können sich richtig gute Anwälte leisten, die da irgendwie rausboxen. Und dann kommt so eine Freiheitsstrafe raus oder irgendwas auf Bewährung für ein paar Jahre, wo du denkst, ein normaler Mensch sitzt locker im Knast. Der Mensch, du und ich, wir haben jetzt auch einen Anwalt und zwar den besten Anwalt. Und dieser Anwalt ist niemals geringeres als das Lamm Gottes, Jesus Christus selbst. Das bedeutet, immer dann, wenn der Teufel uns anklagt, sagt Gott, das ist schon richtig, was du sagst und es verdient eine Strafe, aber die Strafe, die ist schon vollzogen. Es ist schon geklärt. Das, was du da sagst, habe ich schon längst gerecht. Es ist schon bestraft worden. Es gibt im Juristischen diese Besonderheit, die besagt, dass eine Person niemals zweimal für eine Strafe bezichtigt werden kann. Also wenn du irgendwas klaust von deinen Nachbarn, dann kriegst du ein paar Sozialstunden, dann kann 2 Jahre später nicht wieder jemand kommen und sagen, ey, der hat er geklaut, kriegst nochmal ein paar Sozialstunden. Wenn du einmal deine Strafe erhältst, dann gilt sie für immer. Und genau das ist das, was Jesus tut. Er selbst gibt sich hin für deine Schuld, für deine Sünden, für all deine Verfehlungen, die du in deinem Leben getan hast. Geht Jesus ans Kreuz, stirbt einmalig dafür und sie reicht aus für jede Schuld in deinem Leben. Sie ist geklärt. Der Teufel ist arbeitslos. Es bringt nichts für ihn anzuklagen. Und deswegen wird er auf die Erde geworfen. Das allerdings ist der Zustand, in dem wir jetzt leben. Der Teufel ist auf dieser Erde. Bis zu dem Moment, wo Jesus am Kreuz gesiegt hat, lebte der Teufel im Himmel, hatte Zugang zum Himmel und er klagte uns Tag für Tag an. Seine Strategie war es, Gottes Meinung zu ändern. Gott daran, seine Meinung zu ändern, indem er sagt, ey Gott, guck dir mal an, wen du dir da rausgesucht hast an Menschen. Das sind alles Versager. Lass die fallen, die Menschen. Die sind eh nicht gut, die kriegen es nicht hin. Aber Gott ist gut und gerecht. Er ist treu, er hält zu uns. Und er ist selbst die Lösung für unser Problem. Der Teufel hat es nicht geschafft, Gott von uns Menschen abzubringen. In dem Moment, wo der Teufel jetzt keinen Zugang mehr zum Himmel hat, nur noch auf der Erde ist, versucht er es genau andersherum. Er hat gemerkt, dass er Gott nicht von uns abbringen kann. Also versucht er jetzt genau das Gegenteil. Er versucht, dich von Gott abzubringen. Ihr Lieben, das müsst ihr wissen. Das ist seine Strategie, wie er Tag für Tag an dir arbeitet. Wie er versucht, dich von Jesus Christus wegzubringen. Er versucht, dir zu sagen, dass Gott jemand ist, der nicht verlässlich ist. Gibt es so Sätze, die dann in deinem Herzen vielleicht fallen können, wie Gott liebt alle Menschen, aber mich nicht. Oder so Sätze wie, gibt es Gott wirklich? Oder ist das alles Einbildung, was wir hier gerade machen? Dass wir einfach über irgendeinen Gott reden, aber den gibt es gar nicht. Kennst du solche Sätze? Wenn du solche Sätze im Kopf hast, dann darfst du wissen, sie kommen nicht von Gott. Von Gott kommt nur Wahrheit. Und das ist nicht die Wahrheit. Der Teufel, um im Bild zu bleiben von diesen Wolfs im Schafspelz, der Teufel kommt als guter Freund, der dir sagt, ach komm, gönn dir doch mal, entspann doch mal, tu dir doch mal das Gute, du hast verdient. Versuch dich zum Schmeicheln, wie Honig ums Maul schmiert er dir. Und wenn du es dann tust, dann kommt er wieder und sagt, ey, guck mal, was du für einer bist. Dann kommt er als Wolf, sagt dir, ey, was bist denn du für ein Versager? Hast du gesehen, was du da gemacht hast? Hast du wieder Mist gebaut, ne? An deiner Stelle würde ich nicht damit irgendwo hingehen und das Menschen sagen. Weil, wie wirst du dastehen? Die werden dich auslachen, die werden dich ausgrenzen, die werden dich nicht mehr mögen. Das ist der Teufel. Er kommt als Schaf. Aber in Wirklichkeit ist es der Wolf. Solche Freunde will man nicht haben. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und er will dir alle Freiheit in Christus nehmen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich glaube, ich habe das schon öfters erzählt. Manche von euch kennen das vielleicht. Aber mir hat das nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, wie der Teufel arbeitet. Ich möchte euch von einem jugendlichen Mädel erzählen, die mal nach einer Jugendstunde zu mir kam. Sie kam zu mir mit so einer ganz interessanten Frage. Die hat gefragt, ey Markus, ist es eigentlich schlimm, wenn ich einmal im Monat nicht zur Jugendstunde gehe? Das war ihre Frage und ich habe überlegt, ja warte mal, wo will sie denn jetzt hinaus? Also was ist denn los? Und dann habe ich so zurückgefragt, was wäre denn das Problem, wenn du einmal im Monat nicht zur Jugend gehst? Und dann hat sie überlegt und hat gesagt, naja, wenn ich nicht in der Jugend bin, dann fühlen die anderen sich nicht so gut, dann geht es denen nicht so gut, dann sind die nicht so glücklich. Und dann habe ich zurückgefragt, ja warte mal, heißt das also, du bist verantwortlich dafür, dass deine Jugend sich glücklich fühlt? Habe ich das richtig verstanden? Und dann hat sie gesagt, ja, stimmt, jetzt wo du sagst, ich fühle mich ganz oft verantwortlich, wie es anderen Menschen geht. Und dann habe ich gesagt, interessant, hast du das schon mal irgendwo erlebt in deinem Leben, dass du dich so verantwortlich für Menschen gefühlt hast? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe Ausbildung gemacht vor kurzem und ich fand eigentlich, ich habe das richtig gut gemacht, aber mein Chef hat mich nicht übernommen. Der hat gesagt, nee, du kannst ja keine Festanstellung kriegen. Und da hat sie gedacht, boah, ich habe es nicht geschafft, ich habe meinen Chef nicht glücklich gemacht, ich muss mich mehr anstrengen. Und da habe ich so gesagt, interessant. Und habe dann noch eine Frage gestellt. Habe gesagt, hast du das irgendwo schon mal in deiner Kindheit erlebt? In dem Moment, als ich diese Frage stellte, hat sie angefangen zu weinen. Bitterlich geweint. Und ich wusste, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, um was es wirklich geht. Bei dieser Frage ist es schlimm, einmal im Monat nicht zur Jugend zu gehen. Sie erzählte dann davon, dass sie eine Person war und ist, die sehr korpulent war. Sie hatte ein paar Kilos mehr auf den Rippen. Und ihre Eltern, als sie klein waren, bis sie eigentlich Erwachsene war, haben ihr immer gesagt, mein liebes Kind, wir haben dich ja lieb, ey, aber es wäre gut, wenn du mal ein bisschen abnimmst. Es wäre gut, wenn du mal ein bisschen Sport machst. Es wäre gut, wenn du dich mal ein bisschen besser ernährst. Wenn du ein bisschen dich mehr bewegst, so wie deine kleine Schwester. Ihr Lieben, ich weiß nicht, was die Motivation von den Eltern war. Ich unterstelle denen mal das Beste, sodass sie gedacht haben, ja, wir wollen, dass es unserer Tochter gut geht, dass sie ein langes, gutes Leben hat. Aber wisst ihr, was im Herzen von diesem Mädel angekommen ist? Die Botschaft, die in ihrem Herzen ankam, war, so wie ich bin, bin ich nicht liebenswürdig. Ich, so wie ich bin von meinen Eltern, bin nicht wert, geliebt zu werden. Ich muss mich erst verändern. Ich muss erst schlank werden, sportlich werden, mich gesund ernähren. Und wenn ich so bin, dann lieben mich meine Eltern. Das ist die Lüge des Teufels, die sie in ihrem Herzen aufgenommen hat. Und das ist der Grund, warum sie bei mir stand und diese Frage gestellt hat. Weil sie im tiefsten Inneren nicht das Gefühl hatte, dass so wie sie ist, liebenswürdig ist. Sondern dass sie jemand ist, der sich erst verändern muss, der sich besonders anstrengen muss, der immer gucken muss, wie geht's den anderen, um sich dann richtig zu verhalten, damit sie geliebt wird. Das, ihr Lieben, ist die Lüge des Teufels, der sie auf die Schliche gegangen ist. Und ich darf euch sagen, das war ein übel starker Moment, wo wir das miteinander besprechen konnten. Es war ein heiliger Moment, von Gott geführt. Weil wir durften das bekennen, wir durften beten miteinander. Sie durfte ihre Schuld eingestehen vor Gott, weil das ist auch Schuld. Sie hat ihr Leben lang einer Lüge mehr geglaubt als Gott. Das ist im biblischen Sinn Schuld und Sünde. Wir durften das bekennen, Gott hingeben, um Vergebung beten. Und ich durfte ihr Wahrheit hineinsprechen. Es war so ein starker Moment, wo sie das entlarvt hat, wo sie verstanden hat, dass der Teufel sie nur belügt hat in ihrem Leben. Würde dir die Frage stellen, wie sieht das in deinem Leben aus? Welche Glaubenslügen gehst du auf den Leim? Welche Dinge gibt es in deinem Leben, wo du den Teufel viel zu viel Macht gegeben hast? Du darfst drüber nachdenken, du darfst beten, du darfst darum ringen, damit die Wahrheit Gottes in dein Herz hineinkommt. Tu das nicht alleine. Ich hoffe, du hast gute Freunde, du hast Menschen, denen du vertrauen kannst, mit denen du unterwegs bist, den du erlaubst, in dein Leben hineinzusprechen, zu sagen, ey, wenn du merkst, dass ich irgendwie komische Dinge mache, dass du mich herausfordern darfst, dass du das ansprechen darfst. Ich habe den Eindruck, viele Menschen glauben an Jesus, sagen, Jesus, dir gehört mein Leben, ich folge dir nach, aber sie sind im Bild gesprochen unglaublich gebunden, an Ketten gefesselt, weil der Teufel so viel Macht über Leben hat. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ich würde gern mehr von Jesus erleben. Ich würde gern erleben, wie er zu mir spricht. Ich würde gern erleben, was es heißt, in Freiheit von Christus zu sein. Aber dein Christsein ist irgendwie langweilig. Du hörst Gott irgendwie nicht. Du erlebst wenig mit ihm. Dann will ich dir Mut machen. Geh genau in diesen Prozess hinein, wo es noch Themen gibt, wo du in Gebundenheit lebst, wo der Teufel noch Macht über dich hat. Im 1. Petrus 5 wird er als brüllender Löwe beschrieben, der umhergeht und versucht zu verschlingen. Es gibt so ein Bild, nee, so ein Film, Unsere Erde. Kennt das jemand? Unsere Erde, so eine coole Dokumentation. Okay, 1, 2, 3 sehe ich. Da gibt es so eine Situation, da sind so Elefanten, und die laufen ein bisschen umher, haben große Freude und essen. Und plötzlich kommen Löwen und die schmeißen sich auf so einen großen Elefanten drauf und wollen ihn zerfleischen. Aber der Elefant, der schüttelt die ab und alles gut. Dummerweise gibt's bei den Elefanten noch so ein kleines Elefantenbaby. Und die merken, okay, wenn wir den Großen nicht kriegen, den Kleinen kriegen wir auf jeden Fall. Also wollen die sich jetzt auf das Elefantenbaby stürzen. Aber die Elefanten sind schlau. Was machen die? Die stellen sich um das kleine Elefantenbaby drumherum, machen die Lücke zu. Aber die Löwen, die sind auch nicht dumm. Die lauern nämlich die ganze Zeit. Die laufen um diesen Elefantenkreis herum. Und dann wird es plötzlich Nacht. Und nachts ist es so, dass Elefanten schlecht sehen können. Da haben die Löwen einen riesen Vorteil. Und sie warten den Moment ab, wo sich zwischen zwei großen Elefanten so eine kleine Lücke auftut. Und zack, sie stoßen rein und schnappen sich das Elefantenbaby. Das ist das Traurige immer bei so Tierdokus. Die enden nicht so gut, wie ich es mir immer wünsche. Das kleine Elefantenbaby stirbt. Und das ist genau das Bild, was hier im 1. Petrus 5 uns gezeigt wird. Der brüllende Löwe, der Teufel, der lauert und versucht, dich zu verschlingen. Er weiß ganz genau, wo deine offenen Flanken sind. Jeder hat offene Flanken. Jeder von uns hat Bereiche, wo der Teufel Einflussgebiet bekommen kann. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Jesus, als er versucht wurde vom Teufel, was hat er getan? Der Teufel hat ihm Lügen reingegeben. Wenn du das machst, dann kriegst du das. Wie hat Jesus reagiert? Er hat mit Wahrheit reagiert. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Das ist die Wahrheit. Ihr Lieben, deswegen lesen wir Bibel. Deswegen gibt es hier eine Predigt über das Wort Gottes. Damit du immer mehr Wort Gottes hörst und das Wort Gottes in dir groß werden kann. Dass du es aufsaugst und die Wahrheit immer mehr in dich hineinlässt. Darum geht's. Zum Abschluss noch zwei Punkte. Das erste ist das Thema Angst. Vielleicht geht's dir so, wenn du über den Teufel nachdenkst, auch über die Offenbarung, dann bekommst du Angst und denkst, ach, wie soll das alles werden und der Teufel und jetzt guckst du in das Zeitgeschehen, ist alles so schlimm und so viel Angst. Ich finde das interessant, in der Bibel gibt's keine einzige Stelle, wo Gott persönlich gegen den Teufel kämpft. Und das ist nicht einfach so der Fall, sondern es liegt darin, dass Gott überhaupt nicht mit dem Teufel kämpfen muss, weil dieses Duell unglaublich ungerecht wäre. Der Teufel hat überhaupt keine Macht im Verhältnis zu Gott. Es kämpfen Engel gegen den Teufel. Gott muss gar nicht selbst kämpfen, weil Gott muss nur Schnips machen und der Teufel ist weg. Der Teufel hat keine Macht. Und das ist die gute Botschaft. Wenn du Angst hast vor dem Teufel, dann darfst du wissen, Jesus Christus ist der Sieger. Jetzt, damals und auch in Zukunft. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann wird es gut werden. Egal was passiert, egal welche Umstände kommen, egal welche Probleme in deinem Leben kommen. Du gehörst zum Sieger. Und der zweite Punkt ist, vielleicht, wenn du das so hörst, diesen Glaubenslügen, diesen Themen, nicht geliebt sein, vielleicht merkst du, dass es da so einen Punkt bei dir gibt. Vielleicht kennst du das, dass du zu kämpfen hast mit deinem Selbstwert, dass du zu kämpfen hast mit dieser Frage, bin ich wirklich geliebt? Bin ich wirklich wertvoll? Vielleicht hast du in deinem Leben viel Ablehnung erfahren. Vielleicht hast du Ausgrenzung erfahren, dass Menschen dich ausgelacht haben für das, wie du aussiehst, wie du dich gibst oder was du sagst. Was es auch immer ist. Du darfst wissen, du bist kein hoffnungsloser Fall. Gott ist ein Spezialist für Menschen, die ihr Leben nicht hinkriegen. Er ist ein Spezialist für Menschen, die mit irgendetwas ein Problem haben. Er weiß ganz genau, was du brauchst. Das ist ja so ein bisschen auch dieses Bild vom Schaf. Ne? Die Schafe, die sind ja an sich unglaublich dumme Tiere eigentlich. Ne? Die brauchen jemanden, der sie führt. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen den Hirten. Ne? Wo ist David irgendwo hier? Der hat so einen coolen Vers auf dem T-Shirt gehabt. Ist der da? David, guck mal, lese mal ganz laut vor, was auf deinem T-Shirt steht. Der Herr ist mein Hirte, genau so ist es. Der Herr ist mein Hirte. Ihr Lieben, wenn du merkst, dass du in Problemen steckst, dass du dich selbst nicht annehmen kannst, dass du schlecht über dich denkst, dass du zu kämpfen hast, weil du nicht vergeben kannst, weil du, aus welchen Gründen auch immer, dann will ich dir zusprechen, der Herr ist dein Hirte. Er wird dich führen. Entscheidend dabei ist, dass du dich führen lässt. Wo darfst du gerade aufhören zu kämpfen? Aufhören zu kämpfen, endlich geliebt zu werden. Aufhören zu kämpfen, endlich gesehen zu werden. Aufhören zu kämpfen, endlich mal gehört zu werden. Hör auf mit Kämpfen und geh zu Jesus. Lass ihn für dich kämpfen. Er hat den größten Liebesbeweis für dich vollbracht am Kreuz von Golgatha. Du bist unglaublich in Christus geliebt. Bedingungslos. Egal, was du sagst, egal, was du tust, egal, was du denkst, Jesus hat sich für dich entschieden. Du bist angenommen. Die Frage ist, glaubst du das? Willst du ihm vertrauen? Lass mich beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir über dieses Thema reden dürfen. Und ich bete darum, dass keiner hier mit Angst rausgeht. Dass keiner mit dem Gefühl rausgeht, das ist unglaublich schwer und ich komme nicht weiter und ich bin verloren. Jesus, danke, dass du Herr bist. Danke, dass du dieser Hirte bist. Du bist dieser Sieger. Am Ende steht und fällt alles mit dir. Du hast alle Macht, die dir gegeben ist. Jesus, du siehst uns, du kennst unser Leben, du weißt, wo wir gerade ganz persönlich am Struggeln sind, wo wir mit Herausforderungen zu kämpfen haben, wo wir uns Sorgen machen, wo wir nicht wissen, wie der nächste Tag wird, wo wir Ängste entwickeln, weil wir im tiefsten Herzen nicht wirklich verstehen und fühlen, dass wir in dir geliebt sind, dass wir wertvoll sind. Jesus, danke, dass du uns neu machen willst. Danke, dass du die Lösung und die Antwort bist. Dir sei alle Ehre. Amen.